Sarah Lars, begrüßen wir uns mit einem ganz fröhlichen Potti, Potti, Potti.
Potti, Potti, Potti. Potti.
Immer ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Wir sind noch nüchtern und das klingt schon so, das macht mir Sorge. Apropos nüchtern, hast du den Sekt aus dem Gefrierfach rausgeholt?
Nee, der ist ja noch drin.
Der ist da noch drin. Ja. Denken wir daran, den gleich rauszuholen?
Nö, ich denke nicht. Aber Surprise, Surprise, sage ich mal. Ich werde an euch denken, wenn die Flasche explodiert.
Ist euch schon mal eine Flasche aus dem Gefrierfach explodiert?
Ja.
Nee, mir nicht. Ich mache das auch nie ins Gefrierfach, weil ich ja weiß, wie vergesslich ich bin und das nie wagen würde. Aber dir ist das schon passiert?
Mir
das
kann
wirklich passieren.
Ja, und zwar ist mir das mal passiert in einer Wohnung, in der ich gar nicht so lange gewohnt habe. Die war frisch saniert und dann aus verschiedenen Gründen wollten wir dann dort wieder ausziehen. Und ich dachte so, ah super, weißt du, ist jetzt
Trennung,
nicht viel, ist nicht Trennung, Lebensveränderung.
Warum will man plötzlich irgendwo ausziehen?
So, und dachte so, ah geil, weißt du, in der Wohnung ist jetzt nicht viel zu machen. Das wird eine total entspannte Wohnungsübergabe und irgendwie 3 Tage vorher mache ich das Gefrierfach auf und dachte so, es war Sommer. Oh Gott, ich habe da so eine große, irgendwie so eine Zitronen-Limon-Flasche drin vergessen und dachte, oh Gott sei Dank, sie ist nicht explodiert, weil man denkt ja immer, die explodieren irgendwie. Ja, ne? So, also habe ich diese geeiste Flasche zur Arbeitsfläche und mache die dort vorsichtig über der Spüle auf.
Scheiße.
Ist ja auch gefährlich, ey.
Also die ist sozusagen, die ist an
war
sich
heil. War das Glas oder war das?
Nee, das war Plastik und die Flasche an sich ist heil geblieben, aber sozusagen durch die normale Öffnung war das eine solche Explosion, dass die ganze Bude sah aus, weißt du, als hätte ich da drin eine Bombe gezündet.
Welche Farbe hatte denn diese Limo?
Na, ich glaube, das war nur eine Zitronenlimo, aber du hast ja trotzdem die ganzen Flecken gesehen, weißt du? Das
die
ist ja so
doch wieder, ne?
Nee, aber das hat schon Rückstände gegeben. Also,
Also ich kann das toppen und zwar mit einer orangefarbenen Kürbissuppe. Da war also das war eh eine ganz doofe Geschichte. Der MDR hatte mal eine Rubrik, die hieß der Promi-Kühlschrank oder sowas, ich weiß nicht. Da kam ein Star-Koch zu Menschen nach Hause.
Der kam auch zu dir.
Genau.
Obwohl die Sendung Promi-Koch hieß.
Ja, so ist es doch beim MDR immer. Die finden nicht genug Promis und dann müssen irgendwelche MDR-Angestellten auch mitmachen. So. Also kam der zu mir nach Hause und ich frag vorher noch, das ist aber jetzt wirklich so, dass wir ehrlich nicht vorher einkaufen, weil das Konzept war so, er kocht mit genau dem, was du in der Wohnung hattest, in deinem Vorratsschrank, im Kühlschrank und zeigt quasi, dass du mit allem ein geiles Gericht zaubern kannst. Und dann ich bin halt auch so naiv, hab mich wirklich drauf verlassen, war wirklich nicht vorher einkaufen und dachte, ja, soll mal gucken, was er mit den 3 abgeranzten Kartoffeln und der Petersilie auf dem Balkon machen kann. Und er war also, glaube ich, doch relativ geschockt, dass ich halt wirklich fast nichts zu Hause habe. Das war das Erste. Und dann hat er irgendwie noch so einen alten Kürbis oder was gefunden, sagt er, jetzt machen wir eine Kürbissuppe zusammen. Wo hast du denn den Pürierstab? Hatte ich halt auch nicht. Sag ich, ja komm, das können wir doch an die Küchenmaschine machen. Ich sage ja nach wie vor, der Starkoch hätte wissen müssen, dass man warme Suppe nicht in der Küchenmaschine pürieren kann. Das hat nämlich dazu geführt, dass es auch explodiert ist. Der Deckel ist abgeflogen und es ist, also es war alles voll, überall orangene Flecken an der Wand, auf der Arbeitsplatte, auf mir. Es war eine Katastrophe und ich glaube, die haben die Rubrik auch danach ziemlich schnell abgesetzt. Ich kenne die Geschichte dahinter nicht, ich habe nicht gefragt, aber ich glaube, der arme Koch, dem war es einfach zu blöd dann. Der hat gesagt, nee, mach ich nicht mehr.
Und kann man diese Folge noch irgendwo sehen? Bei YouTube zum Beispiel oder gibt's?
Das weiß ich nicht.
Wie heißt es? Promi-Kühlschrank? Ja. Wenn es das gibt, werden wir es verlinken. Dann haben wir einen Einblick in Sarahs alte Küche.
Das Schlimme ist ja, bevor wir irgendwelche großen Shows moderieren, jetzt wie vor dem Osterfeuer, dann sind wir manchmal zu Gast irgendwie bei MDR um 4 oder so. Mhm. Und natürlich war das auch jedes Mal in irgendeinem Zusammenschnitt beim Riverboat und so. Ha, wir gucken mal, die letzten Jahre waren ja schon sehr aufregend mit Sarah hier beim MDR. Und jedes Mal dieser scheiß Mixer, der explodiert und ich halt wie so ein Depp. Und ich war, das ist auch schon lange her, ich war auch noch so naiv. Dann sagt der, ja, das machen wir auch ohne Maske und so. Oder soll ich mir irgendwas anziehen? Nee, wir machen das soll wirklich, das ist so der Charme dieser Sendung. Mhm. Es soll alles so sein wie immer. Und dann hatte ich halt so eine Assi-Palme, ne, war irgendwie mehr oder weniger ungeschminkt. Und dann habe ich mir andere Folgen angeguckt. Und da war es natürlich nicht so natürlich wie bei mir, sagen wir mal so.
Aber ich sage jetzt mal, Kürbissuppe an der Wand ist ja schon auch ein Albtraum so ein bisschen.
Das war wirklich, kennt ihr so einen Moment, wo man sich wirklich denkt, okay, fuck, das ist jetzt bestimmt, ich träume das bestimmt gerade, weil das so surreal ist, wenn das explodiert und wirklich so, und du denkst, du kriegst es auch nie wieder sauber. Nie wieder. Es ließ sich dann komischerweise doch selbst von den Wänden, da hatte ich Glück, relativ gut mit so Schmutzradierern und Wasser so abwischen. Habe ich auch nicht gedacht. Aber ja, ich musste dann noch so ein, zwei Jahre damit leben, dass es halt überall ein bisschen war.
Aber sag mal, ihr habt ja gerade gesagt, ne, ihr seid manchmal auch in anderen Sendungen zu Gast. Apropos ihr beiden in Sendung zu Gast, wir zeichnen das ja an einem Sonntag auf und gestern war ja die große Florian Silbereisen-Überraschung.
Oh, da waren wir als Statisten unterwegs.
Ja, erzählt, was war los?
Ja, das war gut. Das hat mir Spaß gemacht.
Ja, das war aufregend.
Das war aufregend. Das war nämlich so, also der Florian Silbereisen wurde ja in seiner Sendung überrascht.
Obwohl er dachte, dass er jemanden überraschen soll.
Er dachte, er überrascht DJ Ötzi, aber in Wirklichkeit war es so, dass der DJ Ötzi wusste, dass der Florian Silbereisen überrascht wurde.
So. Also fassen wir zusammen, eine Show, in der der Moderator denkt, dass er jemanden anderes überrascht,
richtig,
und wird dann aber selber in seiner eigenen Überraschungsshow mit einer eigenen Überraschungsshow überrascht.
Richtig.
So eine Show gab es noch nie.
In irgendeinem Fiebertraum bestimmt schon mal. Aber im deutschen Fernsehen wahrscheinlich nicht. Und um das also zu inszenieren, wurde ein Fake Riverboat.
Das ist die Talkshow vom MDR, muss
genau, dazu sagen. Inszeniert, und da waren wir zu Gast. Und das Lustige ist, wir hatten eine winzige Rolle. Also wir waren wirklich nur Statisten. Aber ich habe es schlau gemacht. Ich habe mir einen knallgelben Hosenanzug angezogen. Und auf allen Fotos dieser Show stehe ich neben Barbara Schöneberger, neben Florian Silbereisen, und ich will jetzt nicht übertreiben, aber es sieht so aus, als bin ich eigentlich der Hauptpart dieser Show.
Aber es sieht Gott sei Dank nur so aus. Es sieht Gott sei Dank nur so aus.
Ja.
Aber es war schön, und dann haben wir, das war auch irre, da haben wir da gesessen in diesem Fake Riverboat, also dieser inszenierten Talkshow, und wir haben nicht rausbekommen, bis zuletzt, bis wir da saßen, wer jetzt überrascht wird. Also wir wussten, da wird irgendjemand überrascht. Und dann haben wir geguckt. Ja, wer ist denn
wir dachten Howard Carpendale, ne?
Ja, habe ich gedacht, Howard Carpendale, da habe ich irgendwie gesehen, ich glaube, habe ich Wenke Mürre gesehen.
Ich dachte DJ Ötzi, weil der schon da irgendwie auch so.
Ja, und wir haben es einfach nicht rausbekommen. Da seid ihr ganz weit davon entfernt, haben sie immer gesagt, das ist was ganz anderes.
Und und weißt du, wer auch zu Gast war in diesem Fake Riverboat und auch mit seinen Künstlern am Start? Und da schließt sich jetzt der Kreis, Christian
Geller.
Christian Geller. Und das ist der Mann, der damals mit Lars Christian Kade die CD I'm Too Sexy rausgebracht hat. I'm Too Sexy, boom.
Haben wir im letzten, wir haben Podcast das drüber genau geredet. Und das beschäftigt auch die Leute, ne? Und es gab auch schon, sozusagen, ist es Post bei uns schon eingegangen von Menschen, die das gerne hören wollten.
Natürlich. Ne? Oder vielleicht sogar, aber ich bin ja immer noch dafür, dass wir es beim Osterfeuer performen.
Aber es gibt's nirgends zum Hören. Man müsste die CD auflegen, weil es gibt's digital nicht.
Und der Markt ist leer gekauft, ne?
Ich habe alle leer gekauft.
Du hast, wie viele waren denn noch auf dem?
Ich habe 3 Stück gekauft und der ein Pförtner vom MDR hat auch eine gekauft. Das habe ich dann.
Jetzt?
Ja.
Was ist jetzt das vor kurzem denn für eine oder Geschichte? Was?
Ach, ich dachte, wir wollten doch über Florian Silbereisen. Also, gut, der Christian Geller war auch dabei. Jedenfalls diese CD, der Pförtner vom MDR kam nämlich eines Morgens und hat gesagt, hier kannst du mal das unterschreiben.
Nein.
Und dann habe ich gesagt, was soll ich unterschreiben?
Wie süß
ist das? Oder holt er diese grüne, giftgrüne CD raus? Und die hat er nämlich bekommen zum Angebotspreis von wenigen Euro.
Wirklich?
Und da hat er gesagt, es wäre aber ein Invest, weil die würden ja mittlerweile 17, 18 Euro kosten.
Okay.
Und da habe ich also ich habe eine für 18 Euro gekauft und 2 für so 3,50 oder so. Und er hat noch eine, und ich glaube, jetzt gibt es also wirklich nur noch, also da muss man schon wirklich gucken, wo es die gibt, aber für viel Geld nur noch.
Aber reinhören ist natürlich möglich, wir müssten es einmal irgendwie einspielen.
Ja.
Damit wir dann mal reinhören können.
Wir müssen ja.
Kannst du das, kriegst du das technisch hin? Dann würden wir diese CD, die Lars extra mitgebracht haben, bei dir lassen, damit du es irgendwie einspielen kannst.
Oder
weil du kennst dich mit der Technik besser aus.
Gibt's natürlich einen Plattenspieler, hat er.
Ja, ich guck mal. Ich bekomme das bestimmt irgendwie hin. Und dann stellen wir das auf die Webseite. Das können wir aber vielleicht nochmal groß angucken.
Ja, das wollen wir
machen. Aber zurück zu Florian Silbereisen, ne?
Und dann saßen wir dann so, und dann haben die dann dieses, Wolfgang Lippert und Kim Fischer haben ja moderiert. Und dann haben wir da gesessen, und dann habe ich mir auch gedacht, wie wollen die jetzt aus dieser Nummer, wie soll das jetzt hier gehen? Was passiert jetzt hier? Weil irgendwann muss es ja passieren. Und dann haben die dann am Anfang unheimlich langes Vorgespräch, und es war schon Publikum da, und habe ich mir gedacht, ja gut, aber das Publikum, wissen die Bescheid? Wissen die nicht Bescheid? Die, also quasi das Riverboat-Publikum. Oder sind das schon Leute, die dann quasi in diese Show übergehen, die danach kommen soll oder auch nicht? Wir wussten es ja nicht. Ne? Wir wussten es ja nicht. Und dann ging das also dann wirklich los. Riverboat, guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Und hier sind unsere Gäste. Und auf einmal, und da war ich selber überrascht, in der Überraschungsshow von Florian Silbereisen, war ich selbst auch überrascht, dann kam nämlich dann auf einmal Barbara Schöneberger. Hallo, guten Abend. Da habe ich, aha, wo kommt denn die jetzt her? Und dann ist Barbara Schöneberger zu Florian Silbereisen. Ich habe schon gedacht, warum ist er denn so nervös, der Florian Silbereisen? Dann war der nämlich nervös, weil er ja den Moment abpassen wollte, indem er quasi DJ Ötzi überrascht. Ne? Und dann wusste er aber gar nicht, was jetzt die Barbara Schöneberger da soll. Und dann hat er gefragt, ja, kann ich jetzt, soll ich jetzt, was passiert denn jetzt? Und dann hat Barbara Schöneberger gesagt, du wirst überrascht und sonst niemand. Und dann dachte ich mir, verrückt.
Kann man alles nochmal angucken in der Mediathek? Ja. Und dann nochmal die Überraschung.
Anfang haben wir mitgetanzt, auch zu DJ Ötzi hat die Show eröffnet und haben wir mitgetanzt auch so.
Tanzen ist bei uns auch ein großes Wort. Klatscht,
aber. Mitgefeiert.
Immer auf die Eins. Das ist ja, alle lachen ja immer weltweit darüber, dass der gemeine Deutsche, der ja eher unmusikalisch ist, nicht auf die Zwei klatscht, ne, auf den zweiten Takt, sondern auf die Eins. Und da muss ich sagen, ich bin da durch und durch deutsch. Ich klatsche einfach auf jeden Takt, der kommt. So habe ich mitgeklatscht. So habe ich mitgeklatscht und bin voll abgegangen.
Ja.
Ansonsten, wir haben ja gerade schon gesagt, treffen wir uns an einem Sonntag im März. Der Frühling ist jetzt richtig da. Und schaut mal, immer wenn wir den Podcast aufzeichnen, ist so richtig schönes Wetter. Die Sonne strahlt. Und auf dem Weg hierher habe ich auch echt so Frühlingsvibes genossen. Und ich war extrem motiviert. Ich war vorher sogar noch im Fitnessstudio.
Bitte.
Und dann dachte ich so, Alter, wer geht eigentlich am Sonntag morgen Vormittag ins Fitnessstudio, da muss ich doch alleine sein. Schönstes Wetter, da machen doch die Leute alles, aber die gehen nicht ins Fitnessstudio. Es war knallvoll. Wie überambitioniert sind denn die Menschen?
Und du hast ja irgendwie, als du hier eingerückt bist, erzählt, dass du irgendwas gemacht hast, was du noch nie gemacht hast.
Ja, das stimmt.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das hast du richtig verstanden. Es ist nämlich so, ich habe gestern zu viel Zeit gehabt, da war Samstag, ich hatte nichts zu tun, dann habe ich so rumgescrollt bei Instagram. Und da habe ich so einen Psychologen gesehen, der gesagt hat, wir alle machen etwas, wofür wir nicht gemacht sind und was ganz, ganz schlecht ist für unsere Psyche, für unser Wohlbefinden.
Nämlich Podcasts.
Ja, ist ein Teil davon tatsächlich.
Ja?
Und zwar multitasken wir alle die ganze Zeit und ohne Pause. Das heißt nicht nur Multitasking beim Arbeiten, also ich mache irgendwie, ich bügel gleichzeitig und ich telefoniere, sondern wir sind einfach überhaupt nicht mehr gewöhnt, einfach nur eine Sache zu machen und im Moment zu leben. Und dann hat er so erklärt, wann wir eigentlich die ganze Zeit mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und da ging es zum Beispiel eben ums Fernsehgucken. Kaum jemand guckt einfach nur Fernsehen. Wir gucken Fernsehen und gleichzeitig scrollen wir auch noch durch Social Media.
Ich hab mich schon gewundert, wann geht der Sozialpädagogen-Teil mit Sarah los? Und es hat genau 13 Minuten gedauert. Und jetzt kommt's wieder.
Pass auf. Oder dann hat er eben auch so, aber der hatte lauter Beispiele, wo ich mich so wiedererkannt habe. Dann hat er gesagt, wir gehen ins Fitnessstudio, machen da halt Fitnessstudio und gleichzeitig hören wir Podcast. Wir gehen spazieren und gleichzeitig hören wir Hörbuch. Und da habe ich mich so krass ertappt gefühlt, dass ich wirklich eigentlich nie nichts mache. Also außer der Sache, die ich mache. Oder wir sitzen nicht auf dem Balkon und genießen die Sonne, sondern wir telefonieren dabei. Und dann habe ich heute mal versucht, das dann gleich zu ändern und habe quasi auf dem Weg ins Fitnessstudio nichts gemacht, sondern habe, da lachst du, aber das war total weird. Und da habe ich gemerkt, das ist echt krass. Ich habe normal immer meine Ohrstöpsel drin, höre dann ja auch spannende Podcasts und so, aber was höre ich nicht? Die Atmosphäre. Und da ist mir heute zum Beispiel eine Sache krass aufgefallen, nämlich wie schön das ist, an einem sonnigen Sonntag in der Stadt unterwegs zu sein. Weil es ist total ruhig, anders als zum Beispiel unter der Woche. Und da habe ich so bewusst genossen, wie entspannt und ruhig alles ist. Das hat mich so ein bisschen an Lockdown damals erinnert. Es war so super ruhig. Und komischerweise riechst du dann auch besser. Habe ich den Frühling mehr gerochen und habe wirklich mehr im Moment gelebt. Und der Mann hat gesagt, dass das auch das Leben verlängert. Wenn man sich wieder daran gewöhnt, einfach mehr einzelne Dinge zu machen und die halt voll und ganz mit ganzem Bewusstsein. Aber es ist mir mega schwer gefallen. Allein auf den 15 Minuten zum Fitnessstudio hatte ich drei Sachen plötzlich im Kopf. Ach, müsstest du mal googeln. Und dann musste ich mich direkt zurückhalten, nicht sofort anfangen zu googeln. Also es war wirklich Ich glaube, da ist auch einfach viel Gewohnheit. Und dann dachte ich auch, okay, vielleicht muss man so eine Mischung finden, wann ist es wirklich gut, den Moment zu genießen und wann ist es besser, den auch nicht zu genießen, weil im Fitnessstudio zum Beispiel war es einfach nur ätzend ohne Kopfhörer. Du hast den Mann eben gehört, du hast viel mehr gerochen, wie es da riecht. Also das muss ich jetzt noch üben. Wann ist es okay, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen und wann lohnt es sich einfach mal nicht, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen?
Ja.
Das war meine Experience des Tages.
Das war nicht schlecht.
Aber da würde ich einfach sagen, ne, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt diesen Podcast hören, ne, lasst alles stehen und liegen und konzentriert euch einfach ganz auf uns.
Ja, ja. Nur auf den Podcast.
Ja. Aber fahrt das Auto rechts ran.
Ja. Ja. Stimmt.
Da sag, kommt jetzt.
Aber ist doch krass. Also vor allem, man hatte ja früher, ist mir dann so eingefallen, gar nicht die Möglichkeit, also das ist ja, wie schnell sich das halt verändert hat, in wie wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Also klar, du hattest auch, keine Ahnung, in der Jugend dann vielleicht schon Discman oder so, aber das hat man ja doch auch nicht ständig gemacht. Das heißt, wenn du Auto gefahren bist, bist du echt Auto gefahren. Du hast ein bisschen Radio gehört und so, aber jetzt Hörbuch, Podcast, das ist ja trotzdem relativ neu. Wenn du spazieren warst, warst du spazieren. Und das ist schon verrückt und da weiß ich jetzt, da muss ich, das, ich habe jetzt noch keinen, wie gesagt, ich lebe gerade die Experience, ich werde euch davon berichten, ob ich es durchhalte.
Aber da fällt mir ein Lied von Udo Jürgens ein, dass auch solche Sachen, wenn man es als weiterdenkt, dass auch viele Sachen so ver-over-lifestyled worden sind. Ja, weil du gerade gesagt hast, man geht gar nicht mehr normal spazieren, man macht irgendwie, so, es gibt dieses Lied, das kennst du auch, da hat er nämlich gesagt, wir reden nicht, wir talken, wir gehen nicht, wir walken. Wir tanzen nicht, wir moven. Wir zappeln nicht, wir grooven. Wir handeln nicht, wir dealen. Wir fühlen nicht, wir feelen. Wir plaudern nicht, wir chatten. Wir fliegen nicht, wir jetten.
Das sind doch aber einfach nur andere Wörter.
Ja, genau. Aber das zeigt doch schon diese Art und Weise, wie jetzt mit Sachen umgegangen wird.
Ja, also
schon
zum Thema Bewusstsein halt. Ja, genau. Ne? Weil das ist ja, das meinst du. Ja, das ist ja genau. Ein Riesentrend, dass man irgendwie sagt, bewusster leben. Genau. Früher hat man es einfach gemacht, weil es gar keine Alternative gab. Genau. Da war man spazieren und da hat man nicht irgendwie den Moment genossen.
Richtig.
Alter, ich war halt nachmittags spazieren machen. Ja, es hat alles so eine Tiefe bekommen, aber vielleicht eben dadurch...
Hat alles was Pathologisches bekommen.
Ja, beziehungsweise keine Selbstverständlichkeit mehr, aber vielleicht weil es wirklich nicht mehr selbstverständlich ist. Mhm. Früher hast du nichts Besonderes daraus gemacht, weil es war alternativlos. Aber es ist eben tatsächlich mittlerweile was Besonderes, nur spazieren zu gehen, ohne Ablenkung, ohne Hörbuch, ohne, also daran liegt das, glaube ich.
Aber wisst ihr, was mir noch einfällt bei dem, es ging ja jetzt, waren ja auch viele Anglizismen, ne? Ja, genau. die das so was Größerem irgendwie machen. Und da habe ich jetzt die Tage nochmal drüber nachgedacht, so im Berufsleben. Ne?
Oh ja, krass.
Ist mein Lieblingsanglizismus der letzten Zeit das Doing. Und der Satz, wir müssen da ins Doing kommen. Ja? Und wenn du hast irgendwie einen Treffen und dann sagt man so, ja gut, wir hoffen dann, dass, oder ich hoffe dann, dass ich dann einfach nächste Woche ins Doing komme. Heißt ja eigentlich auf Deutsch, ich denke, dass ich nächste Woche anfange zu arbeiten, weißt du? Und matte bis dahin noch ab. Aber das hört sich halt viel krasser an, als würde man bis dahin quasi noch so geistig sich drauf vorbereiten. Nee, es sagt dann so Leute.
Auch so eine Kompetenz vor.
Genau, ne? Genau.
Also irgendwie, das stimmt, das passt auch dahin. Also da redest du halt mittlerweile bei den Stadtwerken, als wärst du beim Silicon Valley. Und ich finde das deswegen irgendwie auch krass, weil ich höre viel MDR aktuell, wenn ich morgens zur Sendung fahre, ne, höre ich ja schon mal, was ist so los in der Welt, ne, nachts so. Und da höre ich dann auch ganz oft, wenn die Experteninterviews haben, denke ich ganz oft so, oh Gott, Neuburg, du bist so dumm, du bist so ungebildet. Weil dann benutzen die so Wörter, Stakeholder oder sowas. Und dann denke ich so, das müsstest du anscheinend ja wissen. Und dann google ich das und dann gibt es dafür aber so ganz einfache Erklärungen. Und dann wird einfach nur anhand von Fachbegriffen eine Kompetenz vorgegaukelt, die aber im Doing überhaupt nicht nötig ist. Also das sind einfach, ich glaube, wir haben einfach mittlerweile so viele Jobs, wo nur gelabert wird. Und um diese Jobs zu rechtfertigen und irgendwie wirkungsvoller klingen zu lassen, denken sich verschiedene Menschen in solchen Jobs Wörter aus, dass andere Leute denken, oh krass, ach, guck mal, was der kann, was der weiß, fuck, da kann ich, oh, so. Und dabei sind es einfach nur Wörter, die man auch einfach nicht nutzen müsste und man könnte selber ausdrücken, aber man wird halt nicht so wahnsinnig kompetent klingen.
Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt eine neue Folge im Making ist quasi und dass wir trotz des schönen Wetters einfach so super gut heute ins Doing reingekommen sind.
Und wir lassen alle Learnings der letzten Folgen mit einfließen. Oder auch nicht. Also, ja, das ist, ich kenne das sowieso überhaupt nicht, ins Doing zu kommen, weil mein ganzes Leben ist meine Arbeit immer Doing. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ich bin jeden Tag Doing. Ja? Hockst du da stundenlang Doing, Doing, Doing. Labern, Knöpfe drücken, mit Leuten quatschen, Doing, 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 Doing. Und dann bist du völlig für das Feierabend. Und dann habe ich genug gedoet. Ja? Und dann ist Feierabend. Am nächsten Tag geht's wieder weiter. Ja. Oder wenn du eine Fernsehsendung machst, bist du auch im Doing die ganze Zeit. Doing, 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 Doing.
Aber ich glaube, früher, also um das jetzt nochmal auf die Historie runterzubrechen, früher hieß ja einen Job haben, Doen. Ja, da warst du Schreiner, da warst du Goldschmied, da warst du Holzfäller. Es gab ja eigentlich nur Doing-Jobs. Und in der heutigen Zeit gibt es eben immer mehr Menschen, die organisieren, planen, Strategien entwickeln. Das ist ja auch gar nicht unwichtig. Also in der heutigen Zeit, das Leben hat sich halt verändert. Was aber schon krass ist, und das glaube ich, ist in fast allen Bereichen so, dass natürlich der Unterschied zwischen den einen, die halt planen, tun, Strategien entwickeln, und den anderen, die machen, sehr groß geworden ist. Und das halte ich für gar nicht so ein kleines Problem, weil ich glaube, da ist auch sehr wenig Verständnis teilweise da. Also ich kriege das dann manchmal mit, und da geht es jetzt gar nicht im Speziellen um unseren Job, aber die einen denken halt, dass die anderen nichts machen, so, ne? Weil man das quasi ja für sich selbst gar nicht mehr erlebt. Es gibt einfach wahnsinnig viele Jobs, wie du sagst, Lars, das ist ja so im Scherz gesagt, aber da duest du die ganze Zeit, ja, und hast natürlich auch ein ganz anderes Leben. Also Homeoffice fällt da zum Beispiel komplett weg, Gleitzeit fällt da weg. Also ich meine, wenn ich irgendwie im Pflegedienst arbeite, muss ich ins Doen kommen. Und zwar morgens um 4, da steige ich in mein Auto, ja, und dann durch, nix im Homeoffice, ran an die Leute, und dann habe ich fertig geduht. Und es ist so ein anderes Leben, dass ich manchmal nicht weiß, wie schwierig das ist, weil das auch so zwei ganz unterschiedliche Erlebniswelten einfach sind. Ob das nicht auch so ein... ja, so eine Schere aufmacht zwischen den einen und den anderen.
Jetzt denke ich gerade verklärt an meine Zivildienstzeit zurück.
Da warst du auch im Doen.
Da war ich auch im Doen. Das 16 Monate oder 13, ich weiß gar nicht mehr. Lange.
Das finde ich eh verrückt. Also ich habe das nur am Rande immer mitgekriegt, deine Zivildienstzeit. Aber du hast da ja Sachen gemacht. Konnte man das wirklich verlangen von einem jungen Mann, der ja eigentlich pflegerisch gar keine Ahnung hatte? Wie alt warst du? 18? 19? Wann?
Ja, 19, 20.
Und wo hast du? Du hast zwei verschiedene gemacht, ne? Essen auf Rädern oder sowas? Nee.
So, wollt ihr jetzt meine Zivildienst-Stories hören?
Ja.
Nein, das war gerade nur so ein verklärter Blick in die Vergangenheit, so in mir.
Ja, aber...
Also, ich weiß nicht, ob das jemand interessiert.
Guckst du auf die Zeit? Also, Lars hat gerade auf die Zeit geguckt und überlegt, reicht die Restzeit dieses Podcasts, die Zivildienstzeit aufzuarbeiten? Also
ich weiß wirklich nicht, ob jemand interessiert daran ist, wie meine Zivildienstzeit war. Das ist vielleicht doch ein bisschen...
Nein, ich denke schon.
Ich finde das deswegen auch so interessant und so zeitgemäß, weil das ja einfach nicht mehr existiert, Wehrpflicht, dementsprechend Zivildienst. Und da gibt es ja immer wieder die Diskussion, auch momentan das wieder einzuführen, ob man das dann auch für alle jungen Menschen einführen sollte. Und es ist vor allem zeitgemäß drüber zu sprechen, weil ja im Gegenzug auch dieses freiwillige soziale Jahr viel weniger gefördert wird und viel weniger junge Menschen die Chance haben, so eine Art Zivildienst zu machen. Und viele Experten sagen, das ist eine Katastrophe, weil das so wichtig war für die Entwicklung von Menschen, da mal in das, ich nenne es jetzt mal, echte Leben einzutauchen.
So.
Also, ich finde es aber schwierig, weil, wie gesagt, ich kenne deine Zivildienst nur hier und da, habe ich da mal ein bisschen was von gehört. Aber ich glaube, das war vollkommen überfordernd, was du da machen musstest.
Also ich finde das auch, das muss ich wirklich sagen, dass es diesen Zivildienst nicht mehr gibt. Ich meine, Bundeswehr, wir haben ja damals auch verweigert. Ehrlicherweise haben wir aber damals jetzt nicht verweigert, weil wir jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal zwingenderweise, nicht
Pazifisten.
nicht mit der Waffe was. Wir haben einfach verweigert, alle zusammen. Das war ja auch so ein Klassentrend, sage ich mal. Weil wir hatten einfach keinen Bock nach Hammelburg oder sonst wohin, irgendwo an die Nordseeküste, da irgendwie.
Das wäre, glaube ich, so ja auch gar nicht mehr in, aber ich sag mal so ein Gesellschaftsjahr.
Ja,
und das ist ja schon eine Diskussion.
Es gab mehr Kohle beim Zivildienst. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir schreiben alle irgendeinen windigen Brief und verweigern einfach.
Was hast du genau gemacht?
Beim Zivildienst. Soll ich das wirklich erzählen?
Ja, warum nicht?
Boah, na gut.
Opa erzählt von früher.
Oder was?
Ja.
Ja, also wir haben erstmal verweigert. Das muss man erstmal dazu sagen, ne? Und das haben wir quasi gruppendynamisch in unserer Clique gemacht. Dann haben wir wirklich einen Brief, der sah aus wie von einem Dreijährigen geschrieben. Den haben wir da hingeschickt und wir mussten dann natürlich trotzdem zur Musterung. Und da bin ich damals zur Musterung mit so einem riesigen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so einem großen Ordner mit allen Sachen. Da habe ich mir von meinem Hausarzt damals alles aufschreiben lassen, was in irgendeiner Form in Richtung Gebrechen geht.
Aber du hast doch so schlechte Augen, dass du jetzt kein Busfahrer werden konntest. Hätte das nicht gereicht für die Verweigerung?
Ich habe zwar schlechte Augen, aber nicht so schlechte Augen, dass ich eine Brille hätte. Aber es stimmt schon. Ich habe alles.
Das hat aber nicht gereicht. Also du hättest quasi Soldat werden können. Du kannst keinen Bus fahren, aber du kannst mit diesen Augen eine Waffe bedienen.
Genau, für einen Panzer hätte es gereicht. Ne?
Also ich bin jedenfalls zu dieser Musterung. Ja. Ne? Und da war das allererste, da habe ich schon gemerkt, da war eine wirklich, das weiß ich bis heute, wirklich sehr, sehr, sehr gut aussehende angehende Ärztin, die im Büro saß mit einem...
Die passen ja eure alles an.
Dann, ne? Die nicht, da war nämlich natürlich noch so ein ganz Oldschool-Arzt.
Ach so.
Also das war so richtiger noch so eine Art Armeearzt. Ne? Und der hat dann halt so...
ganz kurz, der Sekt ist immer noch im Fach. Ist das okay?
Ja, ja. Der Sekt ist im Fach, das wird dann, werden wir sehen, was damit passiert. Ja.
Müssen wir jetzt nicht rausholen.
Ich denke nicht, ne?
Okay. So, jedenfalls mussten wir uns dann ausziehen. Oder ich muss mal aus. Und da habe ich schon gewusst, okay, hier kommst du nicht cool raus, vor allem nicht vor der Ärztin. Ich meine, du bist ja 19, 20, denkst du, ey, gut, du bist ja irgendwie auch ein bisschen cool und dann stehst du dann nackt, denkst du, ey, gut, also das ist schon mal, das war's schon mal.
Ganz nackt.
Ganz nackt.
Ärztin. Krass.
Stehst ganz nackt inmitten von einem Büro. Und die angehende Ärztin macht sich so Notizen und dann kommt der andere Arzt und sagt, ja, husten
Sie mal.
Ist
traumatisierend?
Ja, ist alles immer traumatisierend. Gar nichts ist traumatisierend, es war einfach nur uncool. So, ich weiß nicht,
also wenn ich mir das vorstelle.
Ja, also fand ich nicht. Also jedenfalls.
Auch noch von der Ärztin.
Ja, ich dachte mir, das war so ein bisschen so, das muss halt so sein, das ist mir gut, neue Erfahrungen. Ich bin 19, was soll's.
Ich bin da immer hin und her gerissen. So, ja, okay, haben alle gemacht, hat uns geschadet. Hä, ist nicht alles traumatisierend? Ich glaube, es ist auch Typfrage. Ich finde, wenn du ein schüchterner Typ bist und dann musst du dich von einer Frau in einem Büro komplett nackt ausziehen, sorry, also ich finde, weiß ich nicht.
Oh ja gut, also damals war es mir jedenfalls egal und ich weiß noch, wie fit ich damals war, weil ich habe nämlich mit meinem Freund, habe ich nämlich die ganze Nacht durchgemacht, wir haben die ganze Nacht MTV geguckt und haben darauf gewartet, dass von R.E.M. der Song What's the Frequency Kenneth kommt. Das weiß ich noch wie heute und damals, wer sich erinnert, ja, in den 90er Jahren war das ja so, du konntest ja, es gab ja nichts, wo du on demand, du musstest quasi warten, krass, bis ja, bei MTV der Song kam. Verrückt. Und ich weiß noch, morgens irgendwann um 4.20 Uhr kam er dann und so. Und dann bin ich dann da irgendwann um 8, bin ich da, alles klar, ich muss zur Musterung. Überhaupt nicht müde, muss ich mir vorstellen. Ich weiß noch, wie heute überhaupt nicht müde, bin ich mit meinem Auto dahin gefahren zur Musterung. Okay, egal. Jedenfalls, am Ende habe ich alles hingelegt an Attesten und was weiß ich alles. Und dann bist du dann irgendwie nach der Musterung nach Hause und hast dann irgendwann nochmal einen Termin bekommen. Und da bist du dann in so ein großes Büro auf dem Kreiswehrersatzamt, glaube ich, war das. Und da saß dann einer vor so einer Deutschlandflagge in so einer Uniform.
Wirklich?
Wirklich. Und dann musstest du dich da hinsetzen, wie bei so einem, ja, ihre Unterlagen gesehen, also das ist zwar hier das und das, also was nicht für sie in Frage kommt, ist nautischer Dienst, aber ansonsten können sie das und das und das und das und das. Wir sind mit zwei gemustert. Sag ich bitte, was, mit zwei?
Von wo bis wo?
Wie von wo bis wo?
Ja, was gibt's denn noch? Also eins ist das Beste.
Eins.
Und zwei ist das... Und dann gibt es aber nichts drunter.
Doch, ich war eine 3 zum Beispiel.
Ja, kannst du eine 3 gemustert werden.
Wie weit runter geht's denn?
Du kannst nicht, bist du ausgemustert
werden. Ja, aber was ist denn an dieser Frage so schwer zu verstehen? Wie beschissen kann ich abschneiden und trotzdem eingezogen werden? Also, 1 bis was?
Weiß ich nicht. Also,
mit einer 3 war ich auch noch dabei. Ne?
Ist es wie Schulnoten, oder?
Ja, wie Schulnoten. Zwei.
Also,
wahrscheinlich, ja.
Ausreichend, also dann wäre wahrscheinlich eine 4 auch noch möglich gewesen. Wahrscheinlich klar. Ausreichend.
Ja, dann kannst du doch immer noch auf der Schreibstube.
Und 5 mangelhaft dann wahrscheinlich nicht mehr.
Weiß ich nicht, auf jeden Fall, du kannst dann aus, also es hat auf jeden Fall, wurde ich nicht ausgemustert.
Okay, ich hab's verstanden.
So, ich kenne Leute, die hatten so Tropfen, da kriegst du wie so eine Art Herzrhythmusstörung, aber nur so eine Stunde.
Quatsch.
Oder so, oder irgendwelche Blutdruckprobleme oder so, die nimmst du dann und dann haben sie dich ausgemustert. Aber so
das wäre so ein Move, der eigentlich zu dir gepasst hätte.
Das hab ich 10 Jahre später erfahren, dass es sowas gibt. Oder was, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. So, und dann habe ich gedacht, gut, alles klar, tschüss. Und dann habe ich halt dann Zivildienst angefangen. Und das war eigentlich auch ganz cool, weil wir waren alle aus den Schulen, es gab verschiedene Gymnasien bei uns im Ort, also da so, ne? Und da waren alle Jungs, waren dann so damals bei der Pusteblume, so hieß der Laden. Und das war cool, da sind wir ich glaube, 3 Monate. Das war ein
Pflegedienst oder was?
Ja, 3 Monate mobiler sozialer Hilfsdienst und das war eigentlich ganz cool. Du bist immer zu zweit zu den älteren Leuten, hast denen Essen gekocht, hast aufgeräumt, hast die gebadet. Das war alles ganz, eigentlich cool. So, das war auch ganz gut, weil du warst selbst jung, hast es alles so nur so halb ernst genommen.
Kriegt man auch mit sich noch nicht so in Verbindung. Ich glaube, psychisch ist es jetzt so, in unserem Alter wäre das schwieriger, weil man da das Gefühl dafür hat, wie die eigene Zeit wegläuft. Wenn du so jung bist, raffst du das gar nicht.
Ganz genau.
Dass das irgendwas mit dir zu tun haben könnte, jemals.
Richtig. Wir dachten so, wir sind jung, die sind irgendwie alt. Das passiert uns sowieso nicht.
Ja.
Haben wir gar nicht drüber nachgedacht.
Ich habe mal einen Psychologen, da sind wir wieder der gesagt hat, wenn man jung ist, denkt man, Jugend ist ein Privileg. Dabei ist es ja gar kein Privileg, weil jeder wird irgendwann mal alt. Das verstehst du aber wirklich nicht, wenn du jung bist.
So, und das haben wir gemacht. Und dann war es aber so, das haben wir also, war ganz cool. Und dann habe ich aber meine damalige Freundin kennengelernt und die hat aber ein bisschen weiter weg gewohnt. Und da habe ich damals gesagt, gut, also dann jeden Tag das waren so 100 Kilometer fahren, ein bisschen viel zum Zivildienst. Krass, ja. Und dann habe ich dann gesagt, da bin ich mal unter der Woche bei dir und habe dann bei der auch so ein bisschen gewohnt, also war ich halt auch. Mhm. Und habe dann aber eine Zivildienststelle da angenommen im Ort. Und das ist eigentlich dann der Punkt gewesen, wo sich dann mein Zivildienstleben radikal verändert hat. Denn wir hatten vorher in dieser Gruppe, da wurden auch die Termine immer so gelegt, da bist du mal zur Frau Schmidt gefahren, mal zur Frau Bauer, keine Ahnung. Aber du hattest immer unterschiedliche Patienten. Da war aber dann die Sache, dass es so wie so eine Art zugewiesene Einzelprojekte gab. Und das war eigentlich hochinteressant, weil dann habe ich individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht. Dann habe ich so mit Leuten, die Demenz hatten, zu tun gehabt und dann wurden die Schicksale, sage ich mal, ein bisschen greifbarer für mich, so, ne? Und das war eigentlich der Punkt, wo ich dachte, oh, ob das jetzt aber sein muss alles, das war war dann sozusagen eine andere Geschichte als vorher.
Aber hast du dich, du hattest dann sozusagen auch ja Leute, die jetzt irgendwie schwer behindert waren oder und hast dich denen dann richtig angenommen quasi?
Genau, ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der hatte Muskeldystrophie, also Muskelschwund, und der war sein ganzes Leben lang im Rollstuhl. So, aber so normal drauf und so, sag ich mal, aber trotzdem, der konnte halt nichts machen. Wenn du ihn hingelegt hast, dann lag er halt da und dann musst du ihm helfen, in den Rollstuhl zu gehen. Und da habe ich alles gemacht. Dann musst du dann dich, bis dann 12-Stunden-Dienste hattest du dann, hattest 2 Tage frei und warst 12 Stunden sozusagen im Prinzip keine eigenständige Person, sondern du warst einfach so eine Art unsichtbarer Helfer, dass der sein Leben normal leben kann, als hätte er diese ganzen Probleme gar nicht. Das heißt also, du hast ihn aufs Klo gesetzt, ich bin sogar mit dem ins Bordell gefahren.
Wie bitte?
Ach, verrückt, nein, erzähl.
Ja, also in Puff, kann man auch sagen.
Aber wessen Idee war das?
In Puff zu fahren?
Ja.
Das ist natürlich seine Idee.
Er muss ja machen.
Und dann hat er gesagt, okay, hab Bock, in Puff zu fahren?
Ja,
und dann
genau.
Seid ihr hin. Okay.
Weil, ich sag mal so, der Zwischenbereich war noch voll funktionsfähig, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann sind wir mal in Puff gefahren. Wolltest du die Puff-Geschichte auch hören,
ja,
oder?
Aber ja, aber hallo. Jetzt wird's doch erst interessant.
Ja, also dann
sind du warst ja gerade fast so schwermütig wie ich.
Ja, das war natürlich, ich meine, ich war 20 oder so und dann sind wir halt da in den Puff gefahren und dann habe ich dann, weiß ich noch genau, ich fand es auch alles super. Da haben wir geklingelt, dann ging die Tür auf und dann stand ich halt da und dann hat die Frau gesagt, hi, komm rein. Ich so, ja, Moment, ich habe noch jemanden dabei. Und dann kam er mit seinem Rollstuhl um die Ecke und ich weiß noch wie heute, er ist mit dem Rollstuhl nicht in diesen Laden reingekommen, weil
war nicht behindertengerecht.
Ja, war nicht behindertengerecht und dann, was ich überhaupt gar nicht verstehe, dass so ein Puff nicht so eine Ebene, also egal.
Das waren halt auch die 90er oder was?
Ja, dann habe ich den genommen und habe den dann quasi in Zimmer Nummer 1 gesetzt.
Oh nein.
Ja, und dann kamen die ganzen Mädels. Und dann hat er sich eine ausgesucht. Ich meine, es war einfach, kann man ja, es war halt so. Und da habe ich gedacht, ja, wunderbar, die hätte ich auch genommen, habe ich dann mir so gedacht. Guter Geschmack. Ja, gut. Und dann habe ich dann.
Und dann hast du vor der Tür gewartet, oder was?
Ich habe in der Bar gewartet.
Ach so.
Da war eine Bar und dann waren da die 6 anderen Mädels. Da haben wir dann da gesessen. Und dann haben wir gewartet. Und ich weiß noch, das weiß ich auch wie heute, dann fand das so gut in dem Laden, dass er mich nochmal losgeschickt hat, Geld holen. Und dann musste ich da ich weiß gar nicht, warum ich das Auto nicht genommen habe, aber irgendwie musste ich dann in den Ortskern runterlaufen, ja, nochmal, weiß ich nicht, 150 Mark holen, wieder hochlaufen, damit er nochmal, so. Und das war aber ganz, das war jetzt halt, das war für mich unheimlich interessant und super und am allerbesten war es, wenn die wenn die Damen dann zu ihm nach Hause gekommen sind, weil dann konnte ich nämlich früher gehen. Das gab's auch, dass sie sozusagen
Hausbesuch. Durftest du früher gehen?
Ich hat mich dann nach Hause geschickt, war's klar. Schönen Nachmittag, gehe ich.
Aber das klingt jetzt alles so spaßig, aber trotzdem ist es ja für einen 20-Jährigen, der jetzt auch keinerlei Ausbildung hat, finde ich eine wahnsinnige Verantwortung.
Naja gut, also ich muss schon sagen, also man kann da auch wirklich ins Detail gehen, weil ich habe da auch wirklich nichts zu verbergen. Ja? Aber man muss schon sagen, wenn du als Mensch derart vom Schicksal gebeutelt wirst und so eine Scheiße einfach hast, ja, und dann gepflegt wirst und so. Ich weiß zum Beispiel, er hat mal gesagt, weil ich habe natürlich auch untenrum gewaschen und so, ist ja klar, ja. Und auch das Geschlechtsteil musstest du ja waschen und so. Und hat er auch gesagt, weil wir mussten immer so Handschuhe anziehen, wie man es ja kennt, ne? So Latex-Handschuhe und so. Hat er auch gesagt, sag mal, kannst du nicht die Handschuhe weglassen? Ich komme mir vor wie so ein, wie so ein Objekt, wie jemand, vor dem man sich ekelt, wie jemand, vor dem man. Und hab ich gesagt, ja, verstehe ich. Habe ich es ohne Handschuhe gemacht. So, weil es einfach auch so, also ich habe das verstanden schon damals, dachte ich so, ja, verstehe ich, ne? Und so Sachen, das war krass, ja. Und genauso hatte ich einen Patienten, der lag auf dem Luftbett, wie soll ich das nennen, wo ständig
wahrscheinlich, damit er keine
Art Luftmatratze,
Lagerungsprobleme
kriegt, so. Und der ist irgendwann mal in den 80er Jahren von der Polizei abgehauen und hat einen Unfall gebaut und war dann halt einfach komplett gelähmt, komplett, aber komplett, wirklich, der konnte nur den rechten Arm heben. Und dann hast du da auch das sind so Schicksale, die sind so fernab jeglicher Fantasie, ja, dass du gar nicht weißt, wie du damit erstmal umgehen sollst, aber dann lernst du auch eine ganz andere Art.
Aber das meine ich finde das schon krass, weil du entscheidest dich ja in dem Fall nicht dafür und du bist noch so jung. Aber würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat dir gut getan?
Ja, manchmal dachte ich so, ob man das jungen Menschen antun muss.
Ja, weil ich kenne das halt, also ich frage, weil meine Oma war ja Pflegefall für ein paar Jahre und ich weiß, dass meine Mutter immer zu uns gesagt hat, ich war schon relativ groß, ich war erwachsen, aber meine Geschwister waren halt noch klein, hat sie auch gesagt, also ob sie das im Nachhinein nochmal so machen würde, wir haben die halt zu Hause gepflegt, weiß sie nicht, weil du konfrontierst halt einfach sehr junge Menschen, die das ganze Leben vor sich haben, echt mit so Tod und Verderben und ich weiß nicht, ob es da falsch oder richtig gibt. Das ist genauso, wie ja viele sagen, ja, man muss irgendwie nochmal seinen toten Opa oder so sehen, damit man sich wirklich verabschieden kann. Für mich war das die schlimmste Entscheidung, weil ich habe das immer im Kopf gehabt. Wahrscheinlich ist es auch Typfrage. Ich wünschte, ich hätte meinen Opa so in Erinnerung, wie er war, als er noch super fit und lebendig war. Wenn du dich dafür bewusst entscheidest, ist es ja das eine, aber du musstest das ja machen.
Naja, gut, du hast aber auch so,
ich glaube, dass du das Beste bist, was so Leuten passieren kann. Ich sehe das ja immer, wenn wir so im Alltag sind und da kommt irgendwie jemand im Rollstuhl oder so an. Ich weiß, dass viele das Gefühl haben, Lars ist irgendwie flapsig oder zu unsensibel, aber ich habe das irgendwann verstanden, dass du denen einfach wahnsinnig auf Augenhöhe begegnest. Also, ich bin so jemand, der sagt, oh, kann ich ihnen helfen? So, das ist, glaube ich, gar nicht das, was die möchten. Ich glaube, dass du wirklich ein großer Glücksfall für die Leute warst mit deiner ganzen Art. Aber würdest du sagen, das hat dir gut getan oder eher, das hat mich traumatisiert?
Naja, es kann einen je nach Tagesform auch mal schwermütig machen, aber es war im Prinzip, wir hatten halt so andere Probleme. Wir hatten halt zum Beispiel, musste ich dem auf dem Luftkissen immer so einen Kondomkatheter überziehen, damit er aufs Klo kann. Jetzt kriegt man ein Kondom, das weiß ja nun jeder, schlecht drüber, wenn natürlich irgendwie da alles schlapp ist. Das heißt, du musst erstmal ein bisschen gucken, dass der ein bisschen hart wird, damit du das Kondom drüber kriegst und dann festgeben. Ja gut, ich meine, was willst du machen? Das ist halt so gewesen, ja. Alles ganz normale Sachen, die mich aber für später gut gewappnet haben, ja, oder was mir am meisten auf die Nerven ging, da musstest du ein Kissen falten. Und zwar so, dass er quasi gut liegen konnte. Und ich habe dieses Drecks-Scheiß-Kissen nie so gut gefaltet bekommen. Ich musste es 10-mal ineinander zu so einer Rolle machen, damit das irgendwie.
Aber du warst da alleine, du hattest niemanden bei dir.
Genau.
Egal. Also ich finde sowas, also dass man da jemanden dabei hat, dass du da hilfst, aber dass du alleine so eine Verantwortung auch teilweise ja dann über Leben und Tod hast, weil wenn du da Fehler machst.
Na gut, es kam ja auch einmal dann die Schwester am Tag und dann haben wir auch damals Einlauf gemacht und so, ne? Und diese ganzen
Geschichten. Das musstest du aber nicht alleine machen.
Musste ich nicht alleine machen, aber ich war natürlich dabei. Ja. Und ich glaube sowieso, dass sich das nochmal im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert hat, aber das war damals so, was wir machen mussten. Auch alte Leute und ein Opa ist immer mit mir schon zu seinem Grab immer gelaufen. Und
zu seinem eigenen?
Zu seinem eigenen Grab hat mir gesagt, wenn ich aber tot bin.
Was?
Ja.
Der hatte schon sein Grab angelegt.
Ja, klar. Hat mein Opa auch mit mir gemacht.
Wie bitte?
Na klar. Ja, mein Grab ist auch schon da fertig.
Wie, dein Grab ist fertig? Echt,
was?
Ja, wir haben da so eine Art Familiengrab. Ach so. Und da ist
weißt du schon, dass du mal bestattet wirst?
Kann ich, wenn ich es will, kann ich mich dazulegen. Kostet weniger, als wenn ich ein neues mache.
Ich mich dazulegen. Ja,
aber egal, das sind so die Geschichten und ich könnte noch viel mehr erzählen, aber das war einfach so das, was ich gemacht habe. Ich meine, du musst dir überlegen, ich hatte auch, das war bei 40 Grad im Schatten. Wenn du bei 40 Grad im Schatten, das war ein heißer Sommer.
Ja,
Sommer. Wirklich wahr. Und dann kommst du dann in so eine, sagst also, du besuchst Frau XY und dann denkst du so, hier riecht's aber wirklich heute wirklich, also Mann. Und dann ist die, obwohl sie es nicht durfte und es ihr quasi eingebläut wurde, trotzdem aufs Klo gegangen, obwohl sie nicht aufs Klo gehen soll. Ja,
sollst du machen.
Sollst du machen, ja. Und dann war die ganze Bude verschmiert und dreckig bei Fitte. Und habe ich dann stundenlang dieses Haus geputzt und alles. Ja, und das war, ja. Und so Geschichten in einer Tour, aber am Ende hat es mir eins gebracht, einen normalen Umgang mit diesem Thema. Ganz normal, ohne übertriebene Emotionalität, ohne einfach nur normaler Umgang. Und das hat es mir persönlich gebracht. Und deswegen glaube ich, dass es auch gut wäre, wenn das in dieser Art, wenn es da irgendwas wieder geben würde.
Wahrscheinlich, aber kann es auch wahrscheinlich nicht 100% vergleichen, weil ich denke da jetzt immer an die Situation mit meiner Oma, aber es ist wahrscheinlich schon auch nochmal anders, ob das jetzt in deinem eigenen Umfeld ist und jemand den...
Bestimmt.
Oder ja. Meine Mutter hat ja auch früher mal in einem Heim für behinderte Menschen gearbeitet und war da super gewachsen allem. Hat gesagt, ja, da hatten wir Waschschaum und ne, da geht dann ja auch Pflege und Betreuung so Hand in Hand, obwohl du eigentlich einen anderen Job hast. Und mit der Oma sind ja dann auch manchmal die Nerven durchgegangen. Also, obwohl sie das beruflich gemacht hat.
Aber das verstehe ich. Es ist alles normal. Ich hatte ein Pärchen, ein älteres Ehepaar logischerweise, die ich dann auch besucht habe. Sie, ich sag jetzt mal, war klar im Kopf, saß aber im Rollstuhl. Oh. Und er war irgendwie, naja, weiß nicht, wie man das damals, ob das dement war. Auf jeden Fall wusste er nicht mehr so genau, was er macht, konnte aber laufen. Und dann ist sie ständig mit dem Stock im Rollstuhl hinter ihm her und hat ihn verprügelt, damit er endlich auf dem so. Und den muss ich auch mal aufs Klo setzen und so. Und dann, also manchmal war der halt aggressiv und hat auch auf mich eingeprügelt, weil er dachte, ich will irgendwie, weiß ich nicht, dabei wollte ich
ihn aufs Klo setzen. Die kriegen ja so ein bisschen.
Ja, und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, so jetzt reicht's mir aber und habe ich ihn genommen, habe ihn ins Bett ins Bett mit aller Gewalt ins Bett gelegt, weil ich einfach jetzt dann schon genug blaue Flecken hatte und es wirklich jetzt so. Und danach, wo du selbst dann stinksauer bist, denkst du, blöder, hast mir wehgetan und so, das tut jetzt noch tagelang weh. Und dann hast du auf einmal, wenn der lag er im Bett und dann war das eine komplett andere Person. Ganz lieb, ganz nett und du denkst, oh Gott, was war das? Eine ganz andere Person, die dann da liegt und so, ne? Und das ist alles ein unheimlich schwieriges Feld.
Ich glaube, das ist da auch schwierig, die Grenze zu ziehen. Was ist vielleicht wichtig und gut für eine Entwicklung und wo geht es einfach zu weit? Weil wenn du mir die Sachen erzählst, sage ich, viele Sachen sind bestimmt gut für die Entwicklung und manche Sachen gehen einfach darüber hinaus. Also so eine Verantwortung das ist ja auch beim Ehrenamt so. Also ich finde auch, dass so ein Zivildienstleister eigentlich nicht dafür da war, ernsthaft, ich sage jetzt mal, einen vollwertigen Pflegejob zu machen. Also das finde ich geht zu weit. Ich finde, dass man da hilft und unterstützt und mit Verantwortung übernimmt. Aber also das finde ich krass.
Also ich hatte ja überwiegend sozusagen also mit körperlicher Behinderung zu tun im Sinne von nicht geistige. Also ne, also das war, wenn, also so, damit hatte ich nicht so viel zu tun. Ich weiß aber noch, und dann schließt sich der Kreis heute. Wir haben ja mit einer Unterhaltungsshow angefangen von Florian Silbereisen.
Stimmt,
das stimmt. Und damals habe ich mir heute dann so auch überlegt, also heute meine ich mit in der heutigen Zeit, später nicht jetzt heute, da war ich bei einem Ehepaar und sie war wirklich dement, also dement. Und das Demenz war ja zu der Zeit, als ich da, das war ja noch nicht so ein Thema wie jetzt heute, ja. Wie überhaupt alles mehr Thema
ist, so.
Wie, ne?
Ja.
Und da weiß ich noch, ihr Mann hatte einen Herzinfarkt, wo kam ins Krankenhaus. Und sie wusste überhaupt nicht, was los ist, weil der einfach nicht da war, ihr Mann. Die wusste gar nicht, was so. Und dann bin ich dahin, um sozusagen die Nacht bei ihr zu verbringen und überhaupt die Zeit, weil ihr Mann eben im Krankenhaus war. Das war, also dann habe ich immer gesagt, so, wir kommen, was wollen wir denn machen? So, ja, kommt denn mein Mann? Wo ist denn mein Mann? Der wird gleich kommen, oder? Und ich so, ja, weiß ich nicht, es ist gerade nicht da, wir können doch schon mal anfangen, so irgendwas zu machen. Und alle paar Minuten, ja, mein Mann müsste ja jetzt auch gleich mal kommen und so. Das war also sehr, sehr traurig, sehr, sehr... Ja, und dann dann kam irgendwie, ich glaube, im ersten, damals gab es noch, ich weiß gar nicht, Musikantenstadl. Und das hat sie abgelenkt.
Kam Nebel. Nee, was war denn noch davor? Ganz
also jedenfalls habe ich dann gedacht, da kam eine Unterhaltungsshow im ersten.
Caroline Reibe.
Irgendwie sowas haben wir geguckt im ersten, haben mitgeschunkelt, mitgesungen und habe ich gemerkt, guck mal, was das für eine tolle Ablenkung für die Frau war, das jetzt mit mir zu gucken. Und dann konnte sie auch ein bisschen so dieses Problem mit ihrem Mann vergessen und so. Das war also, das habe ich gedacht, das ist schon eine wichtige Funktion
auch. Das war übrigens in dem Heim, wo meine Mutter gearbeitet hat, auch. Also das war ein richtiges Highlight, wenn da die Samstagabendshows kamen, so volkstümliche Hitparade oder so. Das war da auch ein Riesending und auch was wirklich den Menschen Lebensfreude gebracht hat. Und das ist tatsächlich so ein Thema. Es wird ja immer wieder über den Auftrag auch gesprochen, jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, mit solchen Erfahrungen im Hintergrund sieht man Unterhaltung auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Und am Ende brauchen wir das ja alle. Ja, so ein bisschen irgendwas, was uns in eine andere Welt bringt. Und das ist halt heute oft so für jüngere Leute wahrscheinlich Fiction, also Netflix oder so. Aber also auch Show, natürlich.
Aber mich würde schon mal interessieren, wer alle, die uns zuhören, was sie da so zu sagen hätten und zu sagen haben.
Schreibt uns.
Weil das würde mich mal interessieren, ob die das auch so sehen, sollte man machen. Gut, dass die jungen Leute das nicht mehr machen müssen.
Apropos, wir müssen übrigens auch noch ein paar Gewinnspiele auflösen.
Aber das machen wir
das nächste Mal. Wir müssen ein bisschen Feedback auch mal besprechen. Jetzt sind wir aber schon weit über der Zeit. Und dann würde ich sagen, machen wir das dann nächste Woche.
So sieht's aus.
Weil wir haben natürlich, wir sind hart reingestartet in diesen Podcast und haben nichts besprochen, was wir eigentlich machen wollten. Aber es macht ja nichts.
Das machen wir dann nächstes Mal. Dann sagen wir mal tschüss. Ja.
Tschüss.
Ihr Lieben.
Ist was. Der Podcast
mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.